Die Bereitschaft, sich mit dem eigenen Nachlass zu befassen, nimmt ab. Das ergab eine 2024 veröffentlichte Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach. Obwohl die vererbten Vermögen größer und die Verteilung in Zeiten von Patchwork komplexer werden, haben nur 35% der potenziellen Erblasser in Deutschland ein Testament verfasst. Dass am Testament kein Weg vorbeiführt, genau darum geht es in diesem Podcast. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Testament besser jetzt als nie heißt der Titel der heutigen Folge und als Moderatoren begrüßen Sie, wie immer, mein Kollege Andreas Rode.
Hallo.
Und ich, mein Name ist Benno Lange. Ja, Andreas, besser jetzt als nie als Stichwort für das Testament. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sprechen wir heute ganz konkret über Testamentsgestaltung, über Fragen der Vorsorge und auch über Fragen, wie eine gute Testamentsgestaltung auch auf den Familienfrieden einzahlt. Wir wollen, um das abzugrenzen, ausdrücklich nicht sprechen über Spezialfragen wie zum Beispiel Pflichtteil und vorweggenommene Erbfolge, also das, was zu Lebzeiten nicht nur geregelt, sondern auch übertragen wird an Vermögen. Und Andreas, ich hoffe, ich habe das auch in deinem Sinne richtig zusammengefasst und das Thema abgegrenzt.
Ja, wunderbar, vielen Dank. Also ich glaube, das trifft es sehr präzise, denn ja, keiner kann sich davon freimachen, dass er ohne Risiko in den Tag hinein lebt. Es kann jeden von uns treffen. Und insofern kann auch keiner sagen, es ist irgendwann mal eine Sache von in 10 oder 20 oder 30 Jahren, sondern man muss eben tatsächlich auch für den Notfall gerüstet sein. Und deswegen auch der Titel besser jetzt als nie.
Wunderbar, dann würde ich sagen, ist mein Redeanteil für heute auch erledigt und den Rest würde ich den Rechtsanwälten überlassen.
Ja, wunderbar, das ist sehr schön, denn auch heute haben wir wieder einen Gast, der das als Experte begleitet bei uns, dieses Thema. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich Gerion Gemeinhardt. Hallo Gerion.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Ja, finden wir auch, denn wir haben in der DRPG ja einige Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema Nachfolge beschäftigen, aus unterschiedlichen Blickrichtungen auch. Einer davon bin ich selbst, aber du vor allen Dingen auch, weil du eben auch Fachanwalt für Erbrecht bist. Du bist Anwalt von Hause aus, auch Steuerberater und beschäftigst dich eben mit insbesondere erbrechtlichen Fragestellungen und insbesondere eben auch Testamentsgestaltung.
Ja, das ist richtig. Ich mache neben ganz viel tatsächlich forensischer Arbeit eben auch Testamentsgestaltung und testamentsgestaltende Beratung in jeder Couleur, in jeder Lage und dem Grunde nach auch für jedermann. Und ich glaube, Letzteres ist ganz wichtig, denn Testamentserrichtung, sich beschäftigen mit der eigenen Nachfolge und dem eigenen Vermögen ist nicht nur etwas, was große Vermögen angeht, das geht tatsächlich jeden an.
Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, lasst uns doch direkt ins Thema einsteigen und dann nehme ich doch nochmal den Ball auf, oute mich als Nicht-Jurist und schon mal gar nicht als Erbrechtler und steige mal ein mit der These, warum muss ich eigentlich überhaupt etwas regeln? Warum brauche ich ein Testament? Sollte ich kurzfristig versterben, erbt doch mein Ehepartner, meine Frau ohnehin alles. Das ist genau das, was ich eigentlich auch haben möchte. Also warum überhaupt ein Testament? Warum muss ich etwas regeln? Ist das überhaupt so, Gerion?
Ja, das ist genau nicht so. Man muss sich vor Augen führen, wenn ich nichts regle, dann regelt der Gesetzgeber, und zwar der historische Gesetzgeber des 19. Jahrhunderts, mein Erbrecht. Und der historische Gesetzgeber hat sich dazu entschieden, dass wir in Deutschland nach Blut vererben. Das heißt, in der geraden Blutslinie wird die gesetzliche Erbfolge gefunden. Und weil dazu gerade der Ehegatte nicht gehört, muss und hat der historische Gesetzgeber seine Art Nebenerbrecht erfunden, nämlich das Erbrecht des Ehegatten, das dann eben neben den einzelnen Erben der verschiedenen Ordnungen steht. Und das beginnt in der klassischen Familie neben den Erben erster Ordnung, also den Kindern, mit einem Viertel. Und dann wird dieses Viertel, und das ist das, was man immer wieder hört und liest, um ein weiteres Viertel aber aus einer familienrechtlichen Regelung heraus erhöht, sodass der Ehegatte nach gesetzlichem Leitbild die Hälfte erbt. Und der Rest dann sich eben auf die Kinder nach Köpfen und Anteilen verteilt.
Also klassische Situation, Vater, Mutter, zwei Kinder, kein Ehevertrag geschlossen, deswegen also auch gesetzlicher Güterstand, führt eben im Ergebnis genau dazu, dass der Ehegatte die Hälfte bekommt und jedes Kind ein Viertel.
Das ist korrekt.
Okay, dann hätten wir ja vielleicht schon mal einen populären Irrtum aus der Welt geschaffen.
Und du bist ein Stückchen klüger geworden.
Ach, definitiv.
Es hat sich schon wieder gelohnt heute.
Wie immer, vielen Dank.
Nein, aber nach meiner Wahrnehmung ist das Erbrecht eben geprägt von solchen populären Irrtümern, weil jeder hat so ein gesundes Halbwissen. Auch bei unseren Mandanten sehen wir das doch regelmäßig. Und die erste Antwort, die wir dann häufig geben, ist genau das, was passiert eigentlich, wenn gar nichts geregelt ist?
Ja, also gesetzliche Erbfolge bestimmt sich eben nach Blut, wie schon gesagt. Das heißt, wenn keine Kinder vorhanden sind, dann erben die Eltern mit, denn auch die Eltern sind offensichtlich in gerader Blutslinie verwandt. Sind die Eltern vorverstorben, dann erben gegebenenfalls Geschwister mit. Auch das ist tatsächlich möglich und denkbar. Was man sicherlich mitnehmen muss, ist, dass der Ehegatte nie alleine erbt.
Da wollte ich gerade einhaken, weil das klingt ja schon so, als ob ich in sehr vielen Konstellationen, gesetzliche Erbfolge vorausgesetzt, mehr als einen Erben habe. Wie sind denn da die Spielregeln, wenn es eine Vielzahl von Personen gibt, die gesetzlich zur Erbfolge berechtigt sind oder zum Erbe berechtigt sind und nichts Abweichendes geregelt ist?
Ich glaube, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum wir Berater sagen, ihr müsst regeln. Ein Testament ist in jedem Fall ein Muss. Die Spielarten sind, wie schon dargestellt, verschieden und immer in anderer Zusammensetzung denkbar. Aber am Ende entsteht, wenn mehr als einer erbt, eine Erbengemeinschaft, und der Gesetzgeber hat für diese Erbengemeinschaft angeordnet, dass sie nur gemeinschaftlich verwalten kann. Da hat die Rechtsprechung heute ein bisschen geholfen, indem man sagt, grundlegende Entscheidungen gehen vielleicht mit Mehrheit. Aber im Kern hat der historische Gesetzgeber ein Leitbild, wo die Erbengemeinschaft, auch wenn sie auf Auseinandersetzung gerichtet ist, nur einheitlich entscheiden und insbesondere einheitlich verfügen kann. Das heißt, und wenn es nur ein Einfamilienhaus im Nachlass wäre und die Mutter erbt mit einem Kind, dann müssen beide die Entscheidung treffen, dieses Haus zu verkaufen, sonst wird es nicht verkauft. Und wenn man dann weiterdenkt und die Spielarten sich weiter durchdenkt, das Kind minderjährig ist, die Mutter es deshalb nicht vertreten darf, das Kind einen Ergänzungspfleger braucht, dann geht eben einen Verkauf dieser Immobilie, selbst wenn er wirtschaftlich sinnvoll, notwendig oder aus anderen Gründen auf jeden Fall erfolgen muss, nicht ohne die Zustimmung des Ergänzungspflegers. Und wenn der sich querstellt, dann passiert bis zur Volljährigkeit des Kindes nichts.
Die ersten Fälle in der Praxis sind ja die, wenn ich ein minderjähriges Kind aus erster Ehe habe, das von der Ex-Frau vertreten wird gesetzlich und Miterbe dann auch noch meine zweite Frau ist und sich dann die beiden Frauen zusammen jedenfalls in der Erbengemeinschaft treffen. Oder die eine als Vertreter des minderjährigen Kindes und die andere eben als gesetzliche Erbin. Und da ist der Stress einfach vorprogrammiert.
Kann man sich nur freuen, dass man schon tot ist, ne?
Ja. Ja, und wenn dann noch tatsächlich der Nachlass so zusammengesetzt ist, dass beispielsweise keine liquiden Mittel vorhanden sind, sondern eben nur Immobilien in Anführungszeichen, dann kann man sich vorstellen, was alleine das als Streitpotenzial und Konfliktpotenzial birgt.
Also wir nehmen mal mit, in aller Regel hilft ihm die gesetzliche Erbfolge nicht und deckt sich nicht mit dem mutmaßlichen oder tatsächlichen Willen des Erblassers. Das heißt, wir müssen irgendwas machen. Wie machen wir das in der Praxis?
Da sind wir auf der anderen Seite eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir haben eine Vielzahl von Instrumenten. Ich sage gerne, wir können die ganze Klaviatur des Erbrechts spielen. Das beginnt offensichtlich bei Erbeinsetzungen. Das geht über Vor- und Nacherbschaften, also Regelungen, in denen ich quasi Vermögen in ein Paket gebe, das einem Vorerben zur Verfügung stelle, das dann aber nach einer gewissen Zeit auf ein Nacherben übergeht. Ich habe Vermächtnismöglichkeiten, ich kann also Vermögensgegenstände aus dem Nachlass heraus verselbstständigen und gewissen Personen zuwenden. Das kann zum Beispiel zur Ausnutzung von steuerlichen Freibeträgen genutzt werden. Wenn man sagt, wie das sicher klassisch gewollt ist, der überlebende Ehegatte soll im Wesentlichen erben, aber man will Freibeträge der Kinder nicht verloren geben, dann sagt man eben, dann nehme ich ein Vermächtnis für das Kind in Höhe vielleicht des bestehenden Freibetrages oder in Höhe eines Vermögensgegenstandes, den ich gut separieren kann, und den gebe ich dann dem Kind im Wege eines Vermächtnisses. Das ist für mich immer ganz wichtig zu vermitteln. Was man regeln will, kann man in der Regel auch gestalten mit den Instrumenten, die das deutsche Erbrecht zur Verfügung stellt.
Wäre aber auch denkbar, das Vermächtnis so einzusetzen, dass ich sage, ein bestimmtes Schmuckstück oder ein Bild vermache ich irgendjemandem aus der Familie oder auch einem Fremden.
Genau, völlig klar. Verselbstständigung von Nachlassgegenständen.
Also wir haben auf der einen Seite eben den Erben, der eben tatsächlich Eintritt in die gesamte Rechtsposition des Erblassers und haben auf der anderen Seite eben Vermächtnisnehmer, die eben bestimmte Vermögensgegenstände bekommen.
Genau. Und das Ganze kann ich dann eben auch kombinieren mit weiteren Verfügungsmöglichkeiten. Ich kann zum Beispiel, wenn ich an ein minderjähriges Kind denke, das erben soll, dann kann ich eine Testamentsvollstreckung anordnen, mir einen Testamentsvollstrecker aussuchen, den ich bestimme, dem ich die Aufgaben vorgebe, dem ich sage, das ist mein Wunsch für dieses Kind. Bitte verwalte das Vermögen, das ich diesem Kind zuweisen möchte, über die Zeit, die ich dir sage.
Eine Frage zum Verständnis, wo wir bei der Erbeinsetzung waren. Ich kann nicht nur bestimmen, welche Personen erben sollen, sondern auch zu welchen Teilen, richtig?
Das geht auch, natürlich.
Quoten kann ich auch festlegen.
Ja, das geht auch. Das kann man Teilungsanordnung nennen. Man kann aber auch von vornherein Quoten auswerfen und diese bestücken mit einzelnen Nachlassgegenständen. Nochmal, an der Stelle glaube ich, dass wir ein durchaus sehr flexibles Erbrecht haben, mit dem man gut arbeiten kann.
Ich möchte mal auf das Thema Testamentsvollstreckung zurückkommen. Das ergibt ja dann Sinn, wenn auch das Kind, was bis 18 ohnehin natürlich von den Eltern vertreten wird, aber auch darüber hinaus gebunden werden soll. Was ist aus deiner Sicht ein gutes Alter, bei dem es Sinn ergeben kann, das Kind eben noch nicht über das Vermögen verfügen zu lassen, sondern es eben bis dahin zu binden?
Das Beispiel ist immer der Porsche mit 18, ne? Wenn ich unmittelbar volljährig werde und Zugriff auf Vermögen bekomme. Genau, also ich kann tatsächlich vorgeben im Wege der Testamentsvollstreckung, bis zu welchem Alter oder bis zu welchem Ereignis vielleicht auch ein Dritter Vermögen verwalten soll. Üblicherweise kann man das, wenn man es vom Alter her betrachtet, mit vielleicht 25, 27 ansetzen. Der Hintergrund ist, glaube ich, aber immer ein anderer, nämlich eine abgeschlossene Berufsausbildung, eine gewisse persönliche Reife und eine Verminderung von Risiken, eben das Vermögen verschleudert werden würde, wenn es zu früh in zu junge Hände gelangt.
Ich hatte Mandanten, die meinten, dass mit 50 wäre der Kleine noch zu jung für solche Sachen. Das habe ich denen Gott sei Dank ausreden können, weil irgendwann ist es eben auch gut. Ja, ich glaube tatsächlich, die abgeschlossene Berufsausbildung ist so ein guter Indikator einfach. Dann sollte das Kind es jedenfalls gelernt haben, wenn nicht.
Besser wird es nicht mehr.
Besser wird es nicht, genau. Das ist, glaube ich, das Learning an der Stelle, ja. Magst du noch was sagen zu dem Thema, was der Testamentsvollstrecker dann, wir reden über lange Zeiträume, dann macht mit dem Geld, mit dem Vermögen?
Es kommt also offenbar auf die Anordnung des Erblassers an, denn der Testamentsvollstrecker ist verlängerter Erblasser beziehungsweise ist dem Erblasserwillen verpflichtet. In der Regel wird es je nach auch Person und Stärke des Testamentsvollstreckers daraus hinauslaufen, dass er den Nachlass in Besitz nimmt oder den Nachlassteil in Besitz nimmt, den er verwalten soll. Den wird er, wenn er mehr für mehrere Erben eingesetzt ist, also ein sogenannter Auseinandersetzungsvollstrecker ist, den wird er auseinandersetzen. Dann wird er sich überlegen, wie hoch das Vermögen wäre, das nach Quote auf einen Erben entfallen würde. Dann wird er sich angucken, gibt es Vermögensgegenstände, die ich sinnvoll einem einzelnen Erben zuweisen kann, die ich erhalten kann, die ich nicht liquidieren muss. Und dann wird er die tatsächlich verwalten. Bei einer Mietsimmobilie ist das ganz klassisch. Er wird die Vermieterrechte ausüben und da ganz klassische Verwaltungsaufgaben übernehmen. In ganz vielen Fällen wird es aber auch darauf hinauslaufen, dass der Testamentsvollstrecker liquidiert, also Vermögen liquidiert, in Geld umwandelt, dieses Geld anlegt. Das muss er übrigens auch dann tatsächlich und über die Zeit aus den Erträgen Ausschüttungen vornimmt und am Ende der Testamentsvollstreckung auseinandersetzt, also verteilt.
Das ist dann durchaus eine Position, die Vertrauen verdient durch den Erblasser. Das sind üblicherweise entweder Leute aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis, Freunde oder eben Leute, die es beruflich machen.
Ja, das sind ganz oft vielleicht auch die Kombination aus beidem. Wir empfehlen jedenfalls, dass man einen Testamentsvollstrecker nicht ins offene Messer laufen kann. Also er muss in irgendeiner oder er sollte in irgendeiner Art und Weise schon ja vorbelastet sein. Ob das als Finanzmensch oder als Jurist ist.
Aber ins offene Messer laufen oder nicht ins offene Messer laufen bedeutet ja auch, dass derjenige nicht nur beruflich vorbelastet sein sollte, sondern vielleicht auch durchaus zu Lebzeiten in die Überlegung des Erblassers mit einbezogen sein sollte und nicht erst im Testament liest, dass er die Rolle übernimmt.
Das raten wir immer tatsächlich. Also wir raten sehr offen, mit einer solchen Nachfolgetestamentsregelung umzugehen. Das ist sicherlich der Testamentsvollstrecker als Person. Der muss das ja auch wollen. Denn sonst läuft man vielleicht in die Gefahr, dass man einen Testamentsvollstrecker bestellt, der sagt, ich will es gar nicht. Und dann erfolgt die Bestellung durch den Präsidenten des nächsten gelegenen Landgerichts oder des zuständigen Landgerichts. Und man muss aber auch mit den Erben sprechen, damit da, glaube ich, kein Vertun aufkommt im Erbenkreis, damit auch jeder weiß, wo er dran ist und jeder weiß auch, warum er wo dran ist.
Vielleicht noch ein Aspekt, den wir eben so ein bisschen übersprungen haben. Worauf muss ich achten als Erblasser, um sicherzustellen, dass das, was ich verfüge, auch wirksam wird und nachher in die richtigen Hände gelangt.
Ja, also es gibt natürlich die zwei Arten der Testamente. Eins wird eröffnet, das andere verschwindet. Das soll es geben, auch wenn derjenige, der ein Testament in den Händen hält, verpflichtet ist, dieses auch tatsächlich abzugeben im Todesfall. Aber wir empfehlen regelmäßig, wenn man nicht in die Form des notariellen Testamentes oder notariellen Erbvertrages geht, der ja beim Notar hinterlegt ist und dann von dort aus eröffnet wird, wir empfehlen in den Fällen tatsächlich die Hinterlegung beim zuständigen Nachlassgericht, weil das ist regelmäßig eine Unterabteilung des Amtsgerichtes. Und da gibt es dann die Hinterlegungsmöglichkeit, da zahlt man eine geringe Gebühr, bekommt einen sogenannten Hinterlegungsschein. Das Testament wird im zentralen Testamentsregister notiert, das wird von den Notaren geführt. Es wird nicht inhaltlich dargelegt, was im Testament steht, sondern nur die Tatsache, dass ein Testament existiert. Und auch so kann man sich sicher sein, dass dann dein Testament im Todesfall auch eröffnet wird. Denn der Abgleich mit dem Testamentsregister erfolgt.
Und um das nochmal klar zu sagen, so jedenfalls mein Verständnis, wenn gerade nicht die notarielle Form gewählt wird, dann ist es aber immer die Schriftform, und zwar die handschriftliche.
Es ist immer die eigene Hand. Und zwar von A bis Z. Es ist nie die Kopie, es ist nie der unterschriebene Maschinenzettel. Es ist immer das eigenhändige Testament, versehen mit Ort und Datum der Errichtung und vollständiger Unterschrift.
Gut, das scheint mir nochmal wichtig zu sein. Wollen wir über Steuern sprechen, Erbschaftssteuern?
Ja, unbedingt. Nein, ist ja immer ein ganz wichtiges Thema eben dabei oder häufig einer der wichtigen Gestaltungsthemen eben auch, die steuerliche Optimierung. Wir haben ja auch schon Podcast-Folgen gehabt, genau zu dem Thema, auch im unternehmerischen Kontext. Magst du uns nochmal vielleicht mitnehmen in das Grundkonzept der Erbschaftssteuer? Wir haben ja eben schon gesagt, das BGB geht von dem Vererben nach Blut aus. Und ein ähnliches Konzept haben wir bei der Erbschaftssteuer ja auch.
Ja, wir haben in der Erbschaftssteuer erstmal die Unterscheidung zwischen Kernfamilie, Steuerklammer auf, Steuerklasse 1, ne? Und dann den weiteren entfernten Verwandten, Steuerklasse 2 und den entfernten Personen, Steuerklasse 3, die sich zum einen unterscheiden in der Höhe der Freibeträge der persönlichen und dann auch in der Höhe der Steuersätze, die dann abhängig sind von der Höhe des jeweiligen erbschaftssteuerpflichtigen Erwerbes. Das fängt immer an mit dem steuerpflichtigen Erwerb, also was unterliegt der Erbschaftssteuer. Da ist der deutsche Gesetzgeber sehr generös, der besteuert nämlich das Weltvermögen, also auch die Eigentumswohnung in Biarritz und die Finca in Spanien unterliegen der Erbschaftssteuer. Es gibt ganz unterschiedliche Bewertungsverfahren für unterschiedliche Vermögensarten. Am Ende wird summiert und dann geht der Gesetzgeber hin, sieht Bereichsausnahmen vor. Es gibt sachliche Steuerbefreiung fürs Familienwohnheim. Aber am Ende wird eine Summe gezogen des steuerpflichtigen Erwerbs und dann haben Kinder einen Freibetrag von 400.000 Euro nach jedem Elternteil, also nach beiden Eltern 800.000 Euro. Und Ehegatten haben einen persönlichen Freibetrag von 500.000 Euro, Enkel, wenn die Eltern noch leben, von 200.000 Euro. Das ist die Steuerklasse 1. Und dann wird besteuert danach.
Aber das zeigt schon die Präferenz des Gesetzgebers eben für das Vererben oder für das Vermachen in gerader Linie, also innerhalb der engsten Familie. Denn die Geschwister stehen schon deutlich schlechter.
Die Geschwister sind dann eingeordnet in die Steuerklasse 2, Freibetrag 20.000 Euro. Und wo die Steuerklasse 1 7% Eingangssteuersatz hat, hat die Steuerklasse 2, meine ich, 15% Eingangssteuersatz.
Das heißt, hier ist schon ein dramatischer Unterschied und ganz irre wird es eben dann, wenn du in die Steuerklasse 3 kommst, also in die fremden Dritten, also in die steuerlich fremden Dritten. Das kann ja auch der nicht eheliche Lebenspartner sein.
Gestaltungsempfehlung ist es deshalb tatsächlich in vielen Fällen oder in manchen Fällen nochmal offensiv zu fragen, ob am Ende des Lebens nicht noch eine Heirat angezeigt ist, um eben den nicht ehelichen Lebensgefährten in den Genuss zu bringen eines höheren persönlichen Freibetrages.
Und günstigerer Steuersätze.
Du hast eben schon mal angesprochen, die Wohnung in Biarritz oder die Finca in Spanien. Also klassische Auslandsfälle. Jetzt, Benno, jetzt kommt dein großer Moment. Wie ist denn das dann erbschaftssteuerlich? Denn wir haben dann ja möglicherweise eine Doppelbesteuerung.
So ist das. Das liegt ja gerade so auf der Hand, wenn ich einerseits sage, dass Deutschland besteuert den Erbgang, weil der Erblasser oder die Erben in Deutschland ansässig sind. Und gleichzeitig haben wir ausländisches Vermögen, wo ja jedenfalls auch nach deutscher Rechtslage übertragen, auch der Belegenheitsstaat des Vermögens durchaus ein Erbschaftsbesteuerungsrecht hat. Und das klingt in der Tat nach Doppelbesteuerung. Und wir Ertragssteuerrechtler gehen ja immer davon aus, dann gibt es ja meistens ein Doppelbesteuerungsabkommen, was genau diese Doppelbesteuerung beseitigt oder jedenfalls abmildert. Ich glaube, Gerion, bei der Erbschaftssteuer ist das eher der Ausnahmefall als der Regelfall.
Das ist tatsächlich der Ausnahmefall. Ich glaube, im Kopf habe ich, glaube ich, 6 Doppelbesteuerungsabkommen im Rahmen der Erbschaftssteuer. Mit anderen Worten, wir müssen davon ausgehen, dass eben kein Doppelbesteuerungsabkommen existiert. Und dann ist die einzige Hilfe und die einzige Erleichterung, die uns der deutsche Steuergesetzgeber an der Stelle an die Hand gibt, die sogenannte Anrechnung einer vergleichbaren ausländischen Steuer. Das heißt aber tatsächlich, ich brauche eine vergleichbare ausländische Steuer. Wenn ich 1 Million in Österreich liegen habe, die keine Erbschaftssteuer kennen, dann kann ich offenbar auch nichts anrechnen.
Gut, dann kommt es ehrlicherweise auch nicht zu einer Doppelbesteuerung, jedenfalls nicht in Bezug auf die Erbschaftssteuer. Da mag es andere Substanzsteuern geben, die dann wirtschaftlich zu so einer Art Doppelbesteuerung führen. Aber ich glaube, das ist verstanden.
Ja. Das heißt im Ergebnis, wenn du wirklich in 2 Ländern das Besteuerungsrecht des jeweiligen Landes hast, wirst du wirtschaftlich auf die höhere Steuer hochgeschleust.
Ja, das ist so.
Wir haben ja in vielen Beratungssituationen genau diese Auslandsberührung, entweder weil die Immobilie zum Beispiel im Ausland liegt, in Biarritz, auf Mallorca, in Florida etc., oder eben auch sogar, weil derjenige einen Teil des Jahres im Ausland lebt. Und das ist jetzt wieder eher ein zivilrechtliches als ein steuerliches Thema, jedenfalls von der erbrechtlichen Sicht. Magst du dazu was sagen?
Ja, das bringt uns zurück dem Grunde nach zur Überschrift. Ne? Ich muss etwas regeln, denn jedenfalls für Europa und der deutsche Gesetzgeber hat das umgesetzt, gilt seit 2017, dass sich das Erbrecht, das materielle Erbrecht, also die Frage, wer etwas erbt nach gesetzlichen Regelungen, danach bestimmt, wo der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes den gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Das ist weniger als Wohnsitz, aber ich brauche zumindest einen Bezug zu dem Land. Wenn also jetzt ein Deutscher mit Bezug zu Italien in Italien verstirbt, dann kann es eben sein, dass Italien und oder jemand aus der potenziellen Erbenriege auf die Idee kommen könnte zu sagen, naja, da ist so viel Bezug zu Italien und der ist ja nun auch in Italien gestorben, dass wir italienisches Erbrecht zur Anwendung kommen lassen können vielleicht. Und deshalb, auch da gibt es, zurück zur Klaviatur des Erbrechts, inzwischen die Möglichkeit, zu sagen, das kann ich ausschließen. Ich kann als Erblasser mein Heimatrecht wählen durch eine Rechtswahl. Ich kann aber immer nur ins Heimatrecht.
Machen wir es deutlich. Der Deutsche, der 8 Monate im Jahr auf Mallorca lebt, da kann man jedenfalls anfangen zu diskutieren, ob da nicht vielleicht eher auf Mallorca der gewöhnliche Aufenthaltsort liegt. Das würde für spanisches Erbrecht sprechen dann. Es sei denn, derjenige stellt das klar, auch testamentarisch, und sagt, ich möchte auf jeden Fall in mein Heimatrecht hinein optieren und sage, ich auf jeden Fall, egal wo ich gerade meinen Wohnsitz, meinen Ansässigkeitsort habe, auf jeden Fall nach deutschem Recht vererben.
Genau, ich brauche ein Testament, das sagt die Europäische Erbrechtsverordnung, und ich muss eine Rechtswahl treffen hinein in mein Heimatrecht.
Also in all diesen Situationen ergibt es einfach Sinn, auch das zu regeln, weil es einfach Rechtssicherheit und mögliches Streitpotenzial herausnimmt. Neben diesen Auslandssachverhalten habe ich zunehmend die Situation, dass sogenannte Patchwork-Familien eine Rolle spielen. Also meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder. Wie sieht es da erbrechtlich und auch erbschaftssteuerlich aus?
Ich glaube, das kann man ganz gut genauso abschichten. Ich glaube, erbschaftssteuerlich ist das Risiko kleiner, als man denkt, denn Stiefkinder sind gleichgestellt. Die gehören zur Steuerklasse 1, die haben den gleichen Freibetrag wie ein eigenes Kind. Der Fallstrick liegt da ganz klar erbrechtlich.
Also Stiefkinder sind nicht die Adoptierten, sondern einfach die Kinder des Ehegatten.
Die Kinder des Ehegatten, genau. Im Zeitpunkt des Todes. Warum ist das ein Fallstrick? Naja, weil wir eben nach Blut vererben. Und mein Kind ist nicht dein Blut in der Patchwork-Gestaltung. Und dann stellt sich eben immer genau dieses Problem. Gerade dann, wenn halt die gesetzliche Erbfolge zur Anwendung kommt und ich nicht sagen kann, in welche Richtung der erste Erbfall passiert, dass eben im Zweifel ein Kind, 2 Kinder, jedenfalls die Kinder des Erstversterben, im 2. Todesfall, in die Röhre gucken. Und deshalb an der Stelle eben ganz klare Gestaltungen, auch da der Aufruf, das muss testamentarisch geklärt sein. Und auch da wieder der Hinweis, dem Grunde nach kann ich regeln, was ich will. Ich kann mein Vermögen in meiner Familie erhalten. Ich kann die anderen Kinder in Anführungszeichen absichern. Ich kann den überlebenden Ehegatten absichern. Ich kann ihn temporär absichern. Also nochmal, da sind die Möglichkeiten vielschichtig.
Ich würde gerne einmal ganz kurz den Blick richten auf unternehmerisches Vermögen und Unternehmertestamentsgestaltung. Auch dazu hatten wir ja, Andreas hat es gesagt, schon eigene Podcast-Folgen. Und ich denke auch, wir sind uns einig, dass die gute Unternehmensnachfolge eine ist, die jedenfalls zu Lebzeiten geregelt und weitestgehend auch zu Lebzeiten vollzogen wird. Und trotzdem ist ja aus jedem Unternehmertestament eine Regelung, die auch das unternehmerische Vermögen betrifft, gar nicht wegzudenken, weil es kann ja immer was dazwischen kommen und jemand verstirbt eben bevor die lebzeitige Unternehmensnachfolge abgeschlossen ist. Magst du ganz kurz, Gerion, zwei, drei Aspekte nennen, die bei Unternehmertestamenten immer mit bedacht werden müssen?
Also das fängt, glaube ich, genau damit an, was du schon gesagt hast, Benno. Eine unternehmerische Regelung im Testament ist erforderlich, wenn es ein Unternehmen gibt. Die ist aber immer eigentlich, so muss man das unterstellen, immer Störfallregelung. Denn im unternehmerischen Bereich gehen wir ja alle immer von einer lebzeitigen Übertragung aus, die da erfolgt, damit die ordentlich und sorgfältig und auch am Ende ausberaten erfolgt. Das ist das eine. Das andere ist dann natürlich, dass jedenfalls dann, wenn es nicht um Einzelunternehmen geht, sondern um Gesellschaften jeglicher Couleur und Rechtsform, dass man sich zunächst mal nicht nur auf das Erbrecht verlassen muss, sondern eben das Gesellschaftsrecht sich angucken muss. Denn es gilt der Grundsatz, Gesellschaftsrecht bricht Erbrecht. Und dann wirkt der Gesellschaftsvertrag tatsächlich wie die Tür, durch die ein Erbe hinein muss. Und das Testament kann dann eben nur der Schlüssel sein. Das heißt, will sagen, wenn die Gesellschafter vor Jahrzehnten gesagt haben, wir lassen in unsere Gesellschaft als Nachfolger nur Kinder hinein, und ein Gesellschafter ist kinderlos geblieben und hat ein Testament gemacht zugunsten seiner Ehefrau oder zu seines Neffen, Nichten, dann ist der eben im Zweifel zwar mit einem Testament ausgestattet, das ihn in das Unternehmen hineinlassen möchte, aber dieser Schlüssel passt nicht auf die Tür, denn im Gesellschaftsvertrag steht drin nur leibliche Kinder. Mit anderen Worten, das ist am Ende für uns als Berater auch immer eine Gesamtberatung, ein Testament im unternehmerischen Bereich, im gesellschaftsrechtlichen Bereich, ohne Blick in den Gesellschaftsvertrag geht nicht.
Also ganz kurz zur Abrundung, das würde in dem konkreten Fall aber heißen, der Erbe geht nicht leer aus, er wird dort nur nicht Gesellschafter, sondern wir bekämen die Abfindung nach Gesellschaftsvertrag.
Wenn das im Gesellschaftsvertrag steht. Denn das Ausscheiden als Erbe ist derzeit nach Rechtsprechung noch der einzige Fall, in dem ich keine Abfindung zahlen muss. Mit anderen Worten, wenn im Gesellschaftsvertrag steht, der Erbe bekommt nichts, dann ist das wirksam per jetzt.
Wir haben vorhin schon mal erwähnt, dass die verschiedenen Arten, die ich als Testierende in der Hand habe, sind schon mal die Themen gefallen wie Testament, gemeinschaftliches Testament, das sogenannte Berliner Testament, haben wir noch nicht drüber gesprochen, und Erbvertrag. Kannst du uns mal mitnehmen auf das Thema Unterschiede, wann wähle ich eigentlich was und zu welchem Zweck?
Gerne. Offensichtlich, wenn ich alleine bin und alleine testiere, dann habe ich immer ein Einzeltestament. Immer dann, wenn ich mit einem fremden Dritten testieren will, mir aber diese erbrechtliche Regelung besonders wichtig ist, dann bleibt mir nur die Möglichkeit des Erbvertrages, des notariellen Erbvertrages, dann regle ich in einem Vertrag mit diesem Dritten, was ich erbrechtlich sicherstellen möchte. Und dann gibt es natürlich für Ehegatten, und die sind an der Stelle privilegiert, die Möglichkeit, gemeinsam zu verfügen. Und das ist ein klassisches Ehegattentestament. Das hat schon zu Lebzeiten erhöhte Bindungswirkung, ist nur unter ganz schweren formellen Voraussetzungen nochmal abänderbar einseitig und hat eben im Todesfall führt das dazu, dass Bindungswirkung eintritt. Und das Berliner Testament ist dann letztendlich nur eine Spielart des gemeinschaftlichen Testamentes, aber eben vielleicht die Spielart, die immer noch in 6 von 10 Fällen die gewollte ist. Die sagt nämlich nichts anderes, als für den ersten Todesfall bekommt der überlebende Ehegatte alles, was aus der Sicht des historischen Gesetzgebers wiederum richtig war, denn damals ist die Frau in der Regel als Zweite verstorben und musste abgesichert sein. Und für den Fall, dass der zweite Ehegatte dann stirbt, bekommen die Kinder eben den Rest zu gleichen Teilen, dann wieder in Erbengemeinschaft. Aber das ist im Grunde nach nur eine Spielart eines gemeinschaftlichen Testamentes. Und wir sagen gerne in der Beratung, du kannst ja nicht gegen einen Erblasser beraten, das geht schlicht nicht. Aber wenn du das schon so in der Grundausrichtung hast, dann muss man sicherlich solchen Mandanten und solchen Überlegungen entgegenhalten, naja, dann macht es wenigstens so, dass es steuerlich ein wenig optimiert ist. Denn natürlich ist das Berliner Testament steuerlich der Totalschaden in Anführungszeichen.
Jedenfalls in den Erbfällen, in denen die steuerlichen Freibeträge überschritten werden.
Ja, genau. Also wenn es dem Grunde nach um mehr als ein Einfamilienhaus in Anführungszeichen, das soll nicht despektierlich klingen, aber das ist so, dann ist das eben, weil das Vermögen zweimal besteuert wird, im ersten Todesfall und im zweiten Todesfall, steuerlich sicherlich nicht optimiert. Deshalb würde man da, selbst wenn es gewollt ist, immer dahin gehen zu sagen, überdenkt doch mal über eine Vermächtnislösung zugunsten der Kinder beim ersten Todesfall nach.
Aber lieber Benno, das ist genau, ne, dein populärer Irrtum am Anfang, der Ehegatte bekommt alles. Das wäre genau das Instrumentarium, um deinem Willen dann zum Durchbruch zu verhelfen. Der Ehegatte bekommt alles und im zweiten Erbgang dann die Kinder.
Genau, wobei ich nach Gerons Hinweis darüber nochmal nachdenken würde, ob das wirklich gewollt ist und gewollt bleibt.
Ob das dein Wille ist, ja genau. Ja. Okay, und dann hat der Mandant, der potenzielle Erblasser, seine letztwillige Verfügung gemacht. Testament, Erbvertrag, gemeinschaftliches Testament, wie auch immer. Und dann?
Ja, und dann stellt sich eben die Frage, was mache ich damit? Da haben wir eben drüber gesprochen. Wir sagen immer amtliche Verwahrung, damit es eröffnet wird für den Fall der Fälle, dass der eben der Todesfall eintritt. Aber ein Testament ist immer dynamisch. Leben ist dynamisch, damit ist auch Testament dynamisch. Dinge passieren, Kinder entwickeln sich, Ehen werden geschieden, alles Mögliche kann passieren.
Vermögenslage ändert sich.
Vermögenslage ändert sich. Auch da, die Spielarten sind weitreichend, das Leben spielt, wie das Leben spielt. Und deshalb ist ein Testament immer etwas, was mitwächst oder sich mitverändert zumindest. Also ich muss das jedenfalls immer wieder über Jahre in festen Turnussen überprüfen, mir zumindest ins Gedächtnis rufen und sagen, muss ich was tun.
Was schlägst du für einen Rhythmus vor, für einen Turnus?
Schnell ist 3, gut wären 5 Jahre.
Und manchmal geht es ja schnell und man sagt, ja, das passt noch alles und ich lege es wieder weg. Ne?
Ach, es reicht, wenn man sich das einfach als Marker setzt, zu sagen, muss ich was tun.
Wow, das war viel Stoff heute.
Absolut. Andreas, heute frage ich dich mal zuerst.
Du fragst mich zuerst, okay.
Was nimmst du mit?
Was nehme ich mit heute? Nun, ich glaube, wir haben gelernt nochmal oder nochmal uns klar gemacht, dass es eine unglaubliche Notwendigkeit gibt, irgendwas zu regeln. Und ich glaube, ich habe sogar wahrgenommen, dass es regelmäßig besser ist, tatsächlich irgendwas zu regeln, als das gesetzliche Erbrecht zur Anwendung kommen zu lassen. Und ich nehme mit, dass es ja eine unfassbare große Klaviatur gibt an der Stelle. Das heißt, das, was ich will, wenn ich mir klar gemacht habe, was ich selbst will, dann kann ich das auch erbrechtlich umsetzen und dann auch noch steuerlich optimieren. Aber es ist eben tatsächlich ein Prozess des eigenen Bewusstwerdens, was ich eigentlich möchte und dann eben auch der Prozess des Umsetzens und der Optimierung. Und Benno, was nimmst du mit?
Und das deckt sich ziemlich gut mit dem, was ich mitgenommen habe. Klaviatur des Erbrechts ist auch hängen geblieben bei mir. Gestaltungsfreiheit, Gestaltungsmöglichkeiten. Alles ist besser als nichts zu regeln. Das nehme ich auch tatsächlich mit. Und trotzdem erleben wir erstaunlicherweise Fälle, die schiefgehen oder wo tatsächlich auch mal gar nichts geregelt ist. Und man fragt sich schon, wie konnte das eigentlich passieren? Und möglicherweise ist es menschlich, dass man sich nicht unbedingt proaktiv und auch nicht alle 4-5 Jahre mit der eigenen Sterblichkeit und eigenen Vergänglichkeit beschäftigen möchte, aber vernünftig ist es eben nicht. Und da, glaube ich, haben wir alle den Appell gehört, sich regelmäßig mit den Fragen zu beschäftigen und Regelungen zu treffen, die dann wirklich optimiert sind, aber eben vor allen Dingen auch den Willen des Erblassers angemessen wiedergeben.
Ja, und gerade auch vor dem Hintergrund Vorsorge des Überlebenden, Familienfrieden, denn das ist ja häufig dann doch auch der Treiber der Gestaltung.
Ja, dann an der Stelle nochmal vielen Dank für den sehr tiefgehenden Einblick, Gerion. Und wir haben, glaube ich, Andreas, noch einen Tipp des Monats, der zum Thema passt.
Der passt zum Thema und ist zunehmend ein Thema, denn im Nachlass oder im Vermögen der einzelnen Personen sind zunehmend eben auch Kryptowährungen. Und da stellt sich eben die Frage, hey, wie passt das eigentlich zu Erbrecht, und zwar zu einem Erbrecht, der Gerion hat es gesagt, was eben 125 Jahre alt ist. Wie wird das eigentlich vererbt? Das ist noch relativ klar. Aber wie geht es in der Praxis eigentlich?
Und die Antwort hören Sie jetzt.
Der Praxistipp des Monats.
Das Vererben von Kryptowährungen erfordert eine sorgfältige Planung und einige rechtliche Schritte. Auf diese Punkte sollten Sie achten. Zugang. Der Zugang zu Kryptowährungen erfolgt über digitale Schlüssel in Form von Passwörtern, sogenannte Private Keys. Ohne diese Schlüssel sind die digitalen Vermögenswerte unzugänglich. Gehen sie verloren, ist das Vermögen verloren. Es ist wichtig, diese Informationen sicher zu dokumentieren und an einem vertraulichen Ort zu hinterlegen. Ohne Schlüssel bleibt ihren Erben das Kryptovermögen verwehrt. Erbschein. Nach deutschem Recht geht das Vermögen des Erblassers einschließlich digitaler Vermögenswerte wie Kryptowährungen auf die Erben über. Ein Erbschein, der vom Nachlassgericht ausgestellt wird, kann erforderlich sein, um den Verkauf der digitalen Vermögenswerte zu ermöglichen. Steuern. Kryptowährungen müssen in der Erbschaftssteuererklärung angegeben werden. Der Wert richtet sich nach dem Kurs zum Zeitpunkt des Erbfalls. Testament. Es ist ratsam, die Verteilung der digitalen Vermögenswerte in einem Testament oder Erbvertrag eindeutig zu regeln, um technische Schwierigkeiten bei der Aufteilung zu vermeiden. So empfiehlt es sich, den Ort und die Art bzw. die Bezeichnung der Kryptowährung zu benennen. Da Kryptowährungen dezentral verwaltet werden, gibt es kein Verzeichnis, in dem diese Informationen hinterlegt sind. Entscheidend ist die Vertraulichkeit des Übergangs des Schlüssels. Vorsorge. Eine durchdachte Planung im Erbrecht ist entscheidend. Es kann hilfreich sein, sich rechtlich beraten zu lassen, um sicherzustellen, dass Ihre Kryptowerte auch nach Ihrem Tod optimal geschützt sind.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich darf mich nochmal bei dir, lieber Gerion, ganz herzlich bedanken, dass du heute unser Gast warst und uns tief einmal durchs Erbrecht geführt hast. Hat Spaß gemacht.
Gerne, vielen Dank.
Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dürfen wir fürs Zuhören danken und Sie schon einmal auf die nächste Folge einstimmen. Da geht es mal wieder um ein steuerliches Thema, Andreas, und zwar um die Umsatzsteuer.
Ja, nachdem wir die letzten beiden Mal ja Anwaltskolleginnen und Kollegen hier hatten, haben wir gedacht, machen wir jetzt mal wieder was Steuerliches, Benno.
Das kommt mir sehr entgegen, auch wenn Umsatzsteuer jetzt nicht mein absolutes Lieblingsthema ist, aber
wir sind ja wieder nicht alleine.
Wir sind wieder nicht alleine. So viel sei schon einmal verraten. Abschließend der Hinweis noch, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Hinweise haben, Anmerkungen, dann schreiben Sie uns gerne an taxiert@dhpg.de. Wenn Sie Dinge zur heutigen Folge noch einmal nachlesen möchten, finden Sie Hinweise in den Shownotes. Und dann bleibt uns noch, uns von Ihnen zu verabschieden und nochmal fürs Zuhören zu danken. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.